Heute machen wir nicht Festkörper-Simulation, Animation. Nachdem wir letztes Mal so einen kurzen Überblick hatten von, wie sieht es aus mit Schlagkörpern, wie kann ich das auf die GPU bringen, wie mache ich auch spezielle Lösungen wie das Newton-Pendel zum Beispiel, dass das richtig funktioniert oder dass eben nicht alles sofort auseinanderfliegt, was wir auch hatten, dass eben keine Repulsion zum Beispiel stattfindet oder wie kann ich denn auch relativ einfach Softbodies, also da fallen die Non-Rigid Bodies natürlich auch mit rein, deswegen heute nochmal da einen kleinen Rückblick drauf. Wie kann ich die repräsentieren, zum Beispiel über Massefederdämpfersystem, was relativ einfach ist, hat natürlich ganz andere Probleme. Habe ich heute euch ein paar Lösungen mitgebracht, wie man das wesentlich schöner, einfacher, besser machen kann. Deswegen heute mal die Übersicht. Auch Partikelsysteme waren vom Thema. Jetzt nochmal revisited. Wir hatten uns damit beschäftigt, was die GPU kann. Heute zeige ich quasi, wie die GPU das machen kann, dass sogar mein langsamer Laptop das sinnvoll hinkriegt. So langsam ist er gar nicht, aber er kriegt das dann richtig gut hin. Wir werden uns über Smooth Particle Hydrodynamics unterhalten. Wenn wir nämlich Fluide repräsentieren wollen, ist das quasi the way to go. Astrophysiker schwören da auch sehr drauf, weil das quasi dann entsprechenden Sternenstaub sehr gut repräsentieren kann. Position-Based Dynamics ist im Laufe der Vorlesung auch schon öfter gefallen. Das quasi als Alternative zum Massefederdämpfersystem, mit dem man sehr, sehr schön und sehr einfach und auch sehr effizient Daten berechnen kann, um eben nicht Festkörperphysik zu simulieren. Am Ende eine finite Elemente-Methode. Ich gehe ganz explizit auf viskoelastisch ein, also viskoplastische Elemente ein, die man gerade mit finiten Elementen sehr gut repräsentieren kann. Partikelsysteme / GPU. Es ist eine sehr einfache Repräsentation. Das hatten wir ja schon. Hier ist quasi die Auspuffgase mal simuliert in Unity 3D. Relativ einfach, geht ganz schnell. Macht man Partikelemitter, lässt das Ding fahren, dann sieht es schon so aus, als würde das rauchen. Durch Vereinfachung ist das extrem schnell zu realisieren. Wir lassen einfach keine Kollision der Partikel mit sich selber zu. Sieht nicht sehr glaubwürdig aus, gerade auch solche Strömungselemente, die da reinkommen sollten, sind natürlich dann nicht da. Wir lassen auch die Schatten weg, also sie werfen keinen Schatten, vor allem nicht auf sich selbst. Und wir schränken die Lebenszeit ein, was natürlich auch nicht richtig ist, weil so ein Partikel hört nicht einfach auf zu existieren. Hilft uns aber ungemein, die Datenmenge sinnvoll zu bewältigen. Partikelsysteme lassen sich relativ gut über den Compute Shader berechnen. Das ist ja eins der neueren Elemente, sage ich jetzt mal. Die DirectX 12 hat ja nichts Neues eingeführt, sondern hat nur die API kleiner gemacht. DirectX 11 war mit dem Shader Modell 5 verbunden, in dem nebst dem Tessellation Shader auch der Compute Shader reingekommen ist, der quasi GPGPU im Grafikkontext erlaubt. Ist also ideal geeignet für die GPU und hier haben wir quasi ein N-Körper-Problem. Ich zeige erstmal die Simulation, die ich dazu gebastelt habe. Und dann sage ich euch quasi, was das ganze Ding da hinten dran treibt. Auf meinem Desktop-PC läuft das nochmal ungefähr 40 Mal so schnell. Aber was wir hier haben, sind ungefähr 16.000 Elemente, die mit jedem anderen Element kollidieren können. Also ein klassisches N-Quadrat-Problem. Das lösen wir auch nicht, sondern wir berechnen es einfach nur parallel. Ist relativ lustig, man kann dann so schöne Explosionen damit simulieren. Ich kann das nochmal zurücksetzen, dass das nochmal ist quasi so ein Inertia am Ende, dass sie quasi zusammenfliegen und dann quasi in so einem großen Bang auseinanderfliegen. Die sind zufällig verteilt, deswegen gibt es auch immer wieder neue Hauptachsen, in denen sich das orientiert. Relativ schön, kann man beliebig oft wiederholen, macht auch immer wieder Spaß, das ist irgendwie hypnotisierend, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich das lange noch mache, ist auch mein Akku leer, deswegen mache ich es jetzt einfach aus. Und was ist das eigentliche Problem? Das kennen wir auch aus der Astrophysik. Das ist das klassische Problem der Astrophysik. Wie entstehen Sterne? Ja, indem irgendwie ganz viele Milliarden, Myrionen von Partikeln miteinander kollidieren und sich dann irgendwann sagen, hey, wir sind so nah, dass wir quasi gar nicht mehr auseinandergehen, weil die entsprechenden Kräfte zwischen uns groß genug sind. Und wir bündeln uns zusammen und irgendwann haben wir da mal so einen riesen Stern oder einen Planeten draus gebastelt oder nur einen Asteroiden. Kommt aber alles auf dasselbe Problem zurück. Und das, was wir machen, ist nämlich, wir wollen die Bewegung von n-unabhängigen Objekten auf Basis von Gravitation bestimmen. Ja, also sie sollen sich quasi gegenseitig anziehen und nicht mehr abstoßen. Und wie werden sich diese n-unabhängigen Objekte denn wirklich jetzt bewegen? Die sollen möglicherweise miteinander kollidieren, also das dürfen sie, also im Gegensatz zu den klassischen Partikelsystemen, wo wir sagen, sie kollidieren nicht, hier sollen sie ganz knallhart kollidieren können, sie sollen sich auch abstoßen können. Und wie man schon merkt, okay, das Bruteforce-Verfahren ist eben in O von n², weil wir jedes Objekt mit jedem anderen vergleichen müssen. Also n mal durchlaufen und jedes Mal mit n Objekten vergleichen, also n minus 1, fällt natürlich weg. Das, was ich mitgebracht habe, ist basierend auf einem GitHub für OpenGL Examples. Da gibt es auch ein schönes Buch dazu, das man dann lesen kann, wenn man das möchte. Ich habe hier noch eine Erweiterung um Massen reingemacht und die Gravitationskonstante ein bisschen definiert, damit das ein bisschen schöner aussieht. Der Compute-Shader wird zur Berechnung verwendet und wir teilen das eben in zwei elementare Schritte auf. Das heißt, wir lösen dieses n-Quadrat-Problem, indem wir zweimal drüber iterieren. Nämlich einmal berechnen wir für jedes Element die Beschleunigung, das bleibt n-Quadrat. Und die Integration, also das Aufrechnen der berechneten Beschleunigung auf die finale Geschwindigkeit, ist dann linear in der Zeit. Warum machen wir das so? Das sieht man jetzt, wenn man sich hier mal den Quellcode dazu anschaut. Was passiert hier eigentlich? Hier oben haben wir ein bisschen Syntax zur Deklaration, wo liegt unser Speicher, was machen wir damit, wie teilen wir das irgendwie logisch in Einheiten auf. Klassisch C-Programmiersprache, die Main-Funktion, die dann das eigentliche Hauptausführungselement ist. Wir identifizieren quasi, wie viele Elemente gibt es. Was ist das aktuelle Element, das wir haben? Also man kann den Code auch kopieren und ausprobieren, wenn man möchte, funktioniert. Ich würde aber einfach empfehlen, nur das Demo runterzuladen, geht wesentlich schneller. Dann holen wir für unsere aktuelle Position natürlich, also für die aktuellen Index unsere Position, die aktuelle Geschwindigkeit. Die Beschleunigung ist 0, weil wir wollen das Ding jetzt quasi rausrechnen, welche Kräfte wirken darauf. Hier haben wir schon mal einen Loop über n. Falls ich selber bin, ich kann mich nicht selber beschleunigen, dann lasse ich das weg. Und für die anderen mache ich dann einfach nur noch eine inverse Distanzberechnung, mal die Masse, mal eine Gravitationskonstante aufrechnen. Das gibt mir eine Beschleunigung. Und zwar so, dass die sich gegenseitig anziehen. Das ist das, was soll, bis sie quasi unter einer Grenze sind und dann fliegen sie wieder auseinander. Ja, das ist relativ. Das ist alles, was da passiert. Und dann kann man dann quasi dieses Inertia-Ding einmal machen. Und wenn ich über alle gelaufen bin, dann schreibe ich die finale Geschwindigkeit hin, die sich natürlich einfach über eine DT, also eine Delta-Time bestimmt und dann sagt, okay, das ist mal die Beschleunigung, ist jetzt meine aktuelle Geschwindigkeit. Das war quasi der Beschleunigungsschritt. Wir haben jetzt quasi die Geschwindigkeit ausgerechnet, jetzt brauchen wir natürlich noch die finale Position. Das ist aber ein relativ einfacher Schritt, der macht nicht wirklich viel. Ja, also wir lesen wir hier Setup vorneweg, Position, Geschwindigkeit, Position ist plus Delta-Zeit mal Geschwindigkeit, fertig. Warum ist das immer noch ein n-Quadrat-Problem? Naja, wir iterieren hier parallel über n Instanzen von den Partikel, die wir haben. Und in jedem Partikel, das wir haben, iterieren wir quasi über alle anderen drüber. Auch hier ganz eindeutig, wir berechnen die Geschwindigkeit, die Beschleunigung aufgrund der Positionsabstände. Das heißt, wir fassen nicht an die Geschwindigkeit, das dürfen wir nicht, weil das wird ja parallel berechnet, also die kennen wir nicht, wir kennen eigentlich nur die Position von den anderen Elementen. Und damit wir das auch synchronisieren können, typisch Parallelisierungsproblem, müssen wir das quasi in zwei Schritte aufteilen, funktioniert aber erstaunlich gut. Die Zerlegung der Integration findet also statt in die Anzahl der sogenannten Work Groups, also wie viele Blöcke identifiziere ich, die parallel laufen können. Und dann kann ich nochmal die Anzahl der Work Group Size, also wie viele Elemente finden sich denn in einer solchen Work Group. Das hatten wir ja schon letztes Mal, die Work Group und die Work Group Size, die dann quasi identifiziert, was sind denn eigentlich die Blöcke, die parallel wirklich auf der Grafikkarte laufen. Das ist n. Und man kann das quasi noch besser machen, indem man Shared Memory verwendet. Das heißt, ich rechne nicht irgendwie alles wild durch die Gegend, sondern ich speichere mir Zwischenergebnisse, die ich wiederverwenden kann. Das heißt, kleinere Workgroups, die laufen wieder schneller. Ich brauche also nicht so viel, kann diese Teilberechnung wiederholen. Ich brauche dafür aber eine Memory Barrier. Ich kann also nicht einfach beliebig weiterschreiben. Ich muss warten, bis alle das berechnet haben. Ansonsten fehlen mir irgendwelche Informationen. Gerade mit den Positionsabständen zum Beispiel kann man wiederverwenden. Das ist relativ schön. Also die inverse Massengeschichten kann man draufrechnen, das kann man machen. synchrones Auslesen der Position, weil das muss sein, ich muss einfach, jeder Thread muss einfach die Position auslesen. Und das muss einfach synchronisiert sein, also da muss ich auf die Originaldaten zugreifen. Da kann ich nicht parallelisieren, auch wenn ich es wollen würde. Wenn ich jetzt quasi einen Tile-Based Approach mache, also ich zerlege das in logische Blöcke, was ich ja quasi sage, dann habe ich hier eben einen Shared Memory, der Workgroup Size X Elemente speichern kann und dann kann ich hier reingehen und kann sagen, ich berechne eben erstmal für einen Teil entsprechende Informationen, nämlich das hier, quasi was ist meine lokale Position, dann mache ich hier entsprechende Memory Barrier und dann mache ich die Berechnung hinten dran und ja, das ist einfach schneller und das war schon alles, was wir haben machen müssen. Erstaunlich wenig. Gut. Das war quasi die kurze Recap für die Partikel. Jetzt machen wir ein bisschen was mit Fluiden. Also Ursprung ist natürlich auch wieder die Astrophysik. Ich kann mit den Smooth Particle Hydrodynamics auch Astrophysik berechnen, also Simulationen machen. Die werden oft, wie gesagt, groß gemacht. Die sind besonders deswegen interessant, weil ich eben eine gitterfreie Repräsentation habe. Ich habe also keine diskrete Position. In diesem Block liegt eben ein Element, sondern die funktionieren auf einer genaueren Berechnung, nämlich, dass sie eben ein Umfeld um sich herum definieren. Deswegen auch geklettete Partikelhydrodynamik, weil die eben ein Metaballprinzip verwenden, um zu definieren, wo bin ich eigentlich und was ist überhaupt mein Einflussbereich, mit dem ich interagieren muss. Weil ich mal davon ausgehe, dass nicht jeder weiß, was das Metaballprinzip ist, habe ich das mal mitgebracht. Das sind punktförmige Partikel, die sich aus vier Variablen definieren, nämlich einmal den Center, Radius, die Dichte, lustigerweise hier mal mit F abgekürzt, nicht mit P, und ein Grenzwert, den Threshold. Je nachdem, wie ich diese Punkte innerhalb dieses Radius definiere, also alle Punkte innerhalb des Radius, für die gilt eben, dass dieser Abstand S ist. Dann T ist quasi der Grenzwert, diese Grenzfläche, die sich darum ergibt. Ist es kleiner als T, dann ist das eine entsprechend innerhalb, ansonsten ist das Ding außerhalb. Kann ich klassisch als eine Funktion zum Beispiel sechsten Grades definieren, wie Weibull das gemacht hat, schon 86, das ist eine relativ alte Methode, wie man sieht, die dann einfach das ausrechnet und dann kriege ich eine sehr glatte Oberfläche, wie ich eben diesen Metaball repräsentieren kann. Und dadurch kann ich eben auch solche Effekte beschreiben, wie wir sie hier sehen. Ich habe einmal zwei Bälle, die logisch voneinander getrennt sind, aber ich kann die Bälle eben auch verschmelzen lassen, weil eben innerhalb dieser Grenzen aufgrund dieses Threshold-Wertes, die quasi anfangen, sich gegenseitig anzunähern und zu kletten. Was dann irgendwann dazu führt, dass die eine große Kugel werden. Ich könnte es natürlich auch umdrehen und sagen, okay, zwischen den beiden findet keine Anziehung statt, sondern eine Abstoßung. Das ist einfach nur die Definition, wie ich quasi diese Dichtefunktion repräsentiere. Wenn ich die quasi anders deklariere, dann sieht er auf einmal so aus, als würde das eben eine Beule bekommen, weil da eben eine Abstoßung stattfindet. Kann ich also alles durch dieses Metaballprinzip relativ einfach repräsentieren.
Kann man auch einen Ball aufteilen, weil der hat ja nur ein Zentrum,
oder? Richtig, richtig. Also man könnte natürlich dann sagen, ich nehme halt ein Zentrum, mache daraus zwei Zentren und dann ziehe ich die wieder auseinander. Das ist ja einfach nur eine Repräsentationsfrage. Solange ich die übereinander lege und sage, die Dichtefunktion ist identisch, dann sehe ich da keinen Unterschied drin. Wenn einfach zwei Kugeln übereinander liegen, das interessiert das Metaballprinzip erstmal nicht. Natürlich, dann fangen die Dichtefunktionen an zu wirken, wenn das quasi zwei Punkte übereinander sind, weil ich sie auf einmal einfüge, dann wollen die irgendwas damit machen. Also entweder wollen sie zusammenbleiben, das definiert eben diese Dichtefunktion, da kommen wir auch gleich drauf, oder sie wollen sich gegenseitig abstoßen. Und die SBHs greifen das nämlich entsprechend auf. Sie sind in dem Punkt auch sehr ähnlich zu klassischen Partikelsystemen. Sie haben eine Position, sie haben eine Geschwindigkeit und sie haben eine Dichtefunktion. Wird bei SBH lustigerweise Kernel genannt, also Filter. Und das ist auch eher so das, was man auch kennt. Das heißt, es ist quasi eine Integrationsformel, wie verhält sich das, wenn ich quasi eine andere Kugel in die Nähe bringen möchte. Was passiert damit? Und das ist genau, wenn man quasi diese Dichtefunktion in so einen Filter übersetzt, sind das auch schöne Graphen, da sehen wir auch gleich ganz viele, die dann eben dann erlauben, das einfach zu shapen, was passiert denn in meiner Umgebung. Wichtig ist der Unterschied zwischen Metaball und SBH. Masse sowohl Masse als auch Dichte sind nicht punktuell, sondern sie sind über ein Volumen respektive über eine Fläche definiert, nämlich die Oberfläche in dem Punkt. Deswegen kann man hier auch Fläche schreiben, auch wenn es dreidimensional ist. Das ist dann einfach die Zweimannigfaltigkeit von diesem Objekt. Müller, das ist ein Name, den werden wir heute sehr oft hören, hat 2003 das mal zusammengefasst und hat mit SPH-Fluiden simuliert. Das ist ein relativ schönes Verfahren. Er hat identifiziert, welche Kräfte wirken auf die einzelnen Partikel. Wir haben einmal einen Druckgradienten, also wie verhalten sich Partikel unter Druck. Wir haben die Viskosität, also dass Partikel sich durch das andere Partikel hindurch bewegen. Wir haben die Schwerkraft, Wasser fällt in der Regel auch nach unten. Und wir haben die Oberflächenspannung. Das ist auch so ein typisches Element von Wasser, was man kennt, dass eben die Oberflächenspannung vorhanden ist und eben wir zum Beispiel ein Glas voller füllen können, als wir es eigentlich füllen konnten, respektive auch Seifenblasen überhaupt mit herstellen können. Das ist auch ein Teil der Oberflächenspannung. Einfluss können wir auf Basis der Kräfte, die wir hier haben, auf Position und Geschwindigkeit. Also das sind die zwei Effekte, die wir quasi haben, wo wir dann sagen können, Schwerkraft verändert die Geschwindigkeit, Viskosität auch die Geschwindigkeit, der Druckgradient hat Einfluss auf die Position und die Oberflächenspannung entsprechend auch. Also die erlauben dann einfach nochmal neue Positionen. Die Verteilung der Masse bei Fluiden ist das auch wieder eine Glättungsfunktion. Das heißt, es ist eben nicht punktuell, sondern eben über ein Volumen dann verteilt. Und wir definieren das generell Eigenschaften S am Punkt R ist die Summe über alle Partikel. Das heißt, wir haben hier irgendwo einen Punkt und wir wollen wissen, welche Eigenschaft haben wir hier. Dann müssen wir summieren. Wie summieren wir? Einmal wie folgt. Wir sagen, S von R ist die Summe über alle Massen in Bezug auf S J, also das J-Element, mal die entsprechende Dichtefunktion, mal eine Gewichtungsfunktion. Das ist das WH hier an dieser Stelle. Und zwar WH in Bezug auf, wo bin ich gerade und wo ist das Partikel, das ich gerade betrachte. So, jetzt kommt der erste Nabla-Operator. Wie sieht das aus, wenn wir Ableitungen betrachten wollen? Relativ schön, das ist einfach nur eine Fortpflanzung. Das heißt, wir müssen in diesem Fall, kann man mathematisch schön beweisen, nur noch die Ableitung von dem Filter uns betrachten, von dem Kernel. Respektive dann auch, wenn wir die zweite Ableitung betrachten wollen, also Nabla-Quadrat, dann ist das eben hier hinten die zweite Ableitung des Filters. Das heißt, wir müssen eben nicht uns Gedanken machen, wie dieses hier vorne zustande kommt, also die Masse mal Dichte mal das, den Wert, den wir rausfinden wollen, sondern das könnten wir zum Beispiel vorberechnen. Wird auch dann in dem Beispiel effektiv ausgenutzt. Wir verwenden eine eulersche Darstellung, also wir integrieren nach Euler an dieser Stelle. Wir haben ein Geschwindigkeitsfeld, wir haben ein Dichtefeld und wir haben ein Druckfeld. Achtung, Dichtefeld, Rho, Druckfeld, P. Ne, das sieht immer alles so ähnlich aus, ist irgendwie alles ganz lustig. Prinzipiell gilt die Massenerhaltung. Wir können keine Fluide vernichten, auch wenn wir es noch wollen. Partikel hören nicht auf zu existieren. Das heißt, der entsprechende Ableitung mit dem Gradienten über das Dichtefeld und dem Geschwindigkeitsfeld ist null. Also da tut sich nichts. Ja, also wir können nicht einfach irgendwo Dichte produzieren und Geschwindigkeit absorbieren und wir können auch nicht einfach irgendwo das Dichtefeld anpassen über die Zeit, ohne dass wir da das ausgleichen müssen. Das heißt, die zwei hängen knallhart zusammen. Es gilt auch die Impulserhaltung. Müller hat dafür den Navier-Stokes genommen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Navier-Stokes ist ziemlich gut, nicht die beste, aber er tut das, was es soll. Es ist einfach nur, das Dichtefeld mit der Ableitung von dem Geschwindigkeitsfeld und dem Gradienten des Geschwindigkeitsfelds, ne, also Ableitung Gradient, das ist dann mehrdimensional an dieser Stelle, ist dann eben definiert durch den Nabla von P mit der Gravitationskonstante G an dieser Stelle mal einem Skalierungsfaktor μ mit der zweiten Ableitung von der Geschwindigkeit. Sehr schön. Gut, was brauchen wir noch? Wir haben jetzt quasi am Anfang über die Kräfte gesprochen. Ja, Desbrunnen hat schon 96 gesagt, wir reden hier bei Fluiden auch von einem idealen Gas. Diese haben auch ideale Gaseigenschaften an dieser Stelle. Können wir definieren über eine Konstante, die im Bereich von 100 bis 1000 liegt, je nachdem, was für ein Fluid wir haben. Also man hat noch keine gefunden, die ein größeres K haben. Weiß ich gar nicht. Das ist so das, was man da festgelegt hat. Und wir haben eine Ruhedichte der Flüssigkeit, die ist ja temperaturabhängig. Also wenn ich die Temperatur ändere, sich ja auch die von Wasser zum Beispiel, wo die höchste Dichte bei 4 Grad liegt. Nochmal so ein kleiner Recap. Und dann kann ich dann eben dann P berechnen, indem ich das verwende. Schön ist, wir machen daraus symmetrische Funktionen. Das macht uns das Leben sehr einfach. Es ist also egal, von welcher Richtung wir kommen, wo wir das betrachten. Es ist also nicht wichtig, ob ich jetzt von links drauf schaue oder von rechts. Das könnte ich auch machen, indem ich dann asymmetrische Funktionen nehme. Das ist gerade dann interessant, wenn ich zum Beispiel Transistoren betrachten möchte, um da entsprechende Flusseigenschaften oder Dipole, die ich dann betrachte, die dann eben eine präferierte Flussrichtung zum Beispiel haben. Könnte ich ja auch reinmachen. Ist bei Fluiden Gott sei Dank nicht der Fall. Die interessieren sich nicht dafür. Gut, also das heißt, wir haben eine Funktion, eine Kraft für den Druck, eine Kraft für die Schwerkraft und eine Kraft für die Viskosität. Schwerkraft ist relativ einfach. Ist einfach das dichte Feld von dem Punkt, also an dieser Stelle I mal der Gravitationskonstante. Druck ist dann einfach das Druckfeld, relativ von den Punkten, den ich betrachten möchte, in Relation zu allen Punkten, die davon betroffen sind. Auch hier wieder die Ableitung von dem Filterkörner hinten dran und die Viskosität ist ähnlich, abhängig von den jeweiligen relativen Geschwindigkeiten der Punkte, die ich vergleichen möchte, ist natürlich, bestimmt sich die Viskosität, also wenn die anderen Teilchen in eine Richtung schwimmen und ich will dem entgegen, wird es mir sehr schwer fallen, in diese andere Richtung zu schwimmen, ich werde also sehr gebremst werden. Das ist das, was quasi da drin steht. Fehlt noch die Oberflächenspannung? Problem. Wo ist die Oberfläche? Gar nicht so eine ganz einfache Frage, die man da stellt. Lösung war hier, man macht ein sogenanntes Color Field mit rein, das einfach nur noch identifiziert, eins, wenn ich an einem Partikel liege, also innerhalb des Metaballs von diesem Partikel und null sonst. Wenn ich das mal so kodiert habe, da es ja gitterfrei ist, also ich habe dann auch wieder so eine Integration über einen entsprechenden Filterkernel, dann ist es dann eins, wenn ich quasi da in diesem Intervall bin. Es gibt also einen Punkt, den ich an dieser Stelle abtaste, ist da ein Partikel, ja oder nein, binär, 1, summiere ich auf und dann kriege ich dann das entsprechende Feld für den Punkt R, den ich abgetastet habe. Wiederhole für alle Punkte, ist man ein bisschen beschäftigt, aber dann weiß ich auf jeden Fall, wo die Oberfläche ist. Gut. Um die Oberflächenspannung richtig zu repräsentieren, brauche ich natürlich die Oberflächennormale, weil ich will das ja entlang der Oberflächenspannung, also der Oberfläche will ich es ja verziehen können. Das quasi möchte ja möglichst glatt sein. Glatt sagt schon hoffentlich jedem, dass die Krümmung möglichst 1 ist. Was ist das Objekt mit der Krümmung 1? Zwischenfrage. Also minimale Spannung auf der Oberfläche. Kennen Sie ein Objekt, das die Krümmung 1 hat? Eine Kugel. Sehr gut. Warum sind Seifenblasen Kugel? Da haben wir es wieder. Okay, das heißt, die Oberflächennormale ist relativ einfach. Wir können einfach den Gradienten von diesem Feld berechnen. Da es ein geklettetes Feld ist, können wir auch die Ableitung bestimmen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ableitbar. Siehe da schon wieder ein Nabla-Operator, der uns das Leben schön macht. Das ist die normale und dann ist die Krümmung einfach die zweite Ableitung, Vorzeichen behaftet an dieser Stelle durch den Betrag der normalen und schon wissen wir das. Und dann können wir mit dem Spannungskoeffizienten, also wie stark ist die Spannung, die diese Flüssigkeit repräsentieren kann, kann ich auch entsprechend die Kraft ausrichten, die eben dieser Spannung entgegenwirkt. Ja, also ich möchte eben, dass das eben in diese Form geht, soll immer kugeliger werden zum Beispiel. Ja, Krümmung minimieren. Und dann ist das genau das, was da entsprechend rauskommt. Und zwar in Richtung der normalen, normierten normalen an dieser Stelle. Gut. Wir haben ganz viel über WH schon, sind wir schon drüber gestolpert. Wir haben noch gar keins gesehen. Das sind Kernel, die als Funktion des Abstandes zu sehen sind. Das heißt, in der Mittelpunkt ist quasi das Zentrum des Partikels, das ich betrachte. Und in x-Richtungen gehen quasi die Abstände. Und nach y sind quasi die Kräfte definiert, die dann sagen, welche Kraft wirkt denn jetzt auf das Partikel, das in Abstand auf der x-Achse liegt. Also Funktionen des Abstandes, sie sind alle normalisiert. Also das ist das große Ziel, dass man eben dann mit den Kräften auch spielen kann und nicht irgendwie, ich definiere irgendwie einen Filterkernel, der abstrus groß ist, sondern ich kann den einfach frei definieren und am Ende sind die normalisiert und das passt. Und je nach Kraftart, also Oberflächenspannung, Viskosität, Dichteverteilung und Gravitation, habe ich einen eigenen Glättungsfilter. Und hier hat auch Müller nochmal viel Arbeit reingesteckt, weil ich kann nicht jeden nehmen, das funktioniert nicht. Aber allgemein sagt er schon mal, okay, ich nehme den Poly 6, also ein Polynom 6. Grades, relativ einfach. Der sagt 315 durch 64 Pi h hoch 9 mit h² minus r² hoch 3, falls das eben in der Breite des Kernels ist. Ja, absolut gesehen. Das ist eine Funktion, die sieht ungefähr so aus. Die macht das. Dann haben wir als erste Ableitung dieses und als zweite Ableitung dieses. Die Graphen sind alle gleich aufgezeichnet, das heißt, sie sehen auch immer gleich aus. Ich brauche auch nicht mehr erklären, was die dicke Linie ist. Das ist schon mal gut. Ist also der allgemeine Filterkern, den man anwenden kann. Den könnte man für alle nehmen, hat aber schon mal elementare Probleme für das Druckfeld. Habe ich hohen Druck, dann bekomme ich eine Clusterbildung. Was heißt hoher Druck? Das heißt viele Partikel auf engem Raum. Das heißt, die Ableitung an dieser Stelle ist irgendwie so, die geht negativ. Das heißt, das Ding wird angezogen. Das ist, wie man es auch schon so sieht, das saugt sich quasi alle in die Mitte. Und damit werden die ganzen Partikel quasi in Häufchen gruppiert, was ja aufgrund der Druckverteilung möglichst schwachsinnig ist, weil die sollten ja, weil der Druck relativ groß ist, möglichst gleichmäßig verteilt sein. Das ist das Problem. Zweites Problem, die Abstoßung verschwindet. Warum verschwindet die Abstoßung? Jo, weil hier das entsprechend die erste Ableitung 0 ist und der zweite ist sogar auch 0. Das heißt, da ist wirklich ein absolutes Wendepunkt, da passiert nichts mehr. Das heißt, wenn die mal übereinander liegen, dann liegen die übereinander und die werden sich nie wieder auseinander bewegen. Also ich kriege Cluster und die Cluster gehen nicht mehr weg. Ja? Also der Gradient geht gegen 0 im Zentrum, ist also für Druck ungeeignet. Daher hat er eine Spiky-Funktion definiert. Spiky, schön. Auch schon wieder so irgendwie 6 hoch 6 mit hier dann dritten Grades, um das irgendwie zu normalisieren. Und man merkt schon, er hat versucht, Funktionen zu definieren, die bestimmte schöne Eigenschaften für ihn haben. Nämlich zum Beispiel, die Ableitung erste und zweiter Ordnung gilt am Rand, gilt keine Kraft. Also wenn die weit genug weg sind, dann interessiert mich das nicht mehr. Und das heißt, die Ableitungen gehen gegen Null, da passiert nichts. Aber wenn ich quasi für den Druck relativ zentral bin, also wenn es nicht 100.000% dieselbe Position ist, also infinitesimal, also wirklich die gleiche Zahl ist, dann werde ich knallhart in eine andere Richtung gedrückt. Ja, das ist, was passiert. Und das ist genau das, was wir gedrückt wollen. Wir wollen ja möglichst gleich verteilt haben. Also dass der Druckausgleich an dieser Stelle überall gleich viel. Und wenn dann die sich gegenseitig quasi so eng zusammengedrückt werden müssen, weil einfach kein Platz ist, dann ist das so. Dann herrscht halt ein sehr hoher Druck in dem Fluid. Aber idealerweise würde es versuchen, möglichst weit auseinander zu gehen. Viskosität. Wir sehen eine noch viel lustigere Funktion. Ja? Viskosität bremst. Also das ist das Erste. Standardfilter können das gar nicht repräsentieren. Die gehen nämlich in die falsche Richtung. Warum? Laplace, also die Ableitung von dem Geschwindigkeitsfeld, die ist negativ. Ja? Und was heißt das, wenn die Ableitung der Geschwindigkeit negativ ist? Ja, ich beschleunige etwas und ich bremse nicht ab. Schlecht. Passiert natürlich nur bei grob gesammelten Daten, ist aber so der typische Anwendungsfall für Realtime-Anwendungen, die wir in der Welt der Informatik sehr häufig sehen. Lösung, ein neuer Filter. Wir können für alles einen Filter definieren. Macht Spaß. Was wir auf jeden Fall hier an dieser Funktion sehen, die ist extrem stark, abhängig davon, in welche, quasi wie nah ich diesem Originalelement möchte. Und das Wichtige daran ist, dass die Ableitung, die wir hier betrachten, nämlich das hier, das ist die zweite Ableitung, die besonders wichtig ist an dieser Stelle, die ist möglichst linear. Das heißt, es liegt nicht besonders daran, wie schnell sich dieses Partikel bewegt, sondern es ist wirklich eine einfache lineare Abhängigkeit, die da existiert. So ist diese Funktion gewählt worden. So. Der Viskositätsfilter, den wir da haben, also die Frage, wie kommt der Mann da drauf, war erstmal so, der Laplace-Operator ist immer positiv. Ja, wir hatten ja quasi bei den Funktionen hier zum Beispiel, hier wird sie negativ, wir gehen nochmal eins zurück, da wird auch die zweite wird negativ, ist alles sehr ungeeignet. Das heißt, das sind Eigenschaften, die wollen wir nicht. Eine Anforderung, der Laplace-Operator ist immer positiv. Die zweite Ableitung wollen wir trivial haben, weil das ist das, was uns interessiert für die Viskosität größtenteils. Ja, dann nehmen wir einfach diese Funktion. Am Rand soll das Ding 0 sein. Können wir auch sehr einfach definieren. Und die Ableitung am Rand soll auch 0 sein. Und wenn wir die quasi so definieren, diese Funktion, so ist er quasi auf diese schöne, einfache Formel hier hinten gekommen, die man da sieht. Ja, ich integriere das und kriege das raus, was ich haben möchte. Dann habe ich schöne Eigenschaften, nämlich brauche keine Dämpfung. Das heißt, ich bekomme keine Überbetonung von Beschleunigung, respektive von einer entschleunigenden Wirkung der Viskosität, weil eben die Ableitung an den Rändern gegen Null gehen. Das heißt, der ist dann einfach kein Drag mehr, der mich mitzieht. Die Funktionen hören auf, da irgendwie Einfluss zu haben. Und dann können da die Partikel, wenn sie weit genug sind, an mir vorbeifliegen. Das interessiert mich einfach nicht. Natürlich sind, wenn da noch Partikel zwischendrin sind, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn die wirklich räumlich getrennt wären, ja, ich habe hier einen Wassereimer und da Wasser, das im Fluss runterfließt, das sind auch Partikel in einem System. Ich hoffe, der Wassereimer schwimmt nicht mit. Solange ich ihn nicht ins Wasser rein tue. Nur weil da Wasser in der Nähe ist. Und das ist genau das Prinzip, was hinten dran steht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber es ist die Idee, die hinten dran ist. Gut, wie rendere ich das? Hat zwei Möglichkeiten ausprobiert, beziehungsweise hat zwei Möglichkeiten miteinander kombiniert sogar. Nämlich einmal ein Margin-Cube-Verfahren für die ISO-Fläche des Color-Fields. Das Color-Field war die Oberfläche, also Margin-Cube, um die Oberfläche zu identifizieren. Die trianguliert er, das geht relativ einfach, und er nimmt ein Splatting auf Basis der Normale von dem Color Field und kann dann die Interpolation daraus benutzen, die man machen kann. Ich kann das quasi damit interpolieren. Hat natürlich Probleme bei Unterabtastung. Also entweder ich triangulisiere das oder ich nehme eben die Normale vom Color Field und splatte mich da beliebig rein. Die Beispiele, die wir jetzt dann gleich sehen, ich habe jetzt leider kein Video dazu, die sind auf jeden Fall mit der triangulisierten Variante gemacht worden. Die Simulation ist lustigerweise gitterbasiert, weil das sonst das einfach rechentechnisch damals nicht ging. Prinzipiell ist SPH ja gitterfrei. Das ist also dann Reduktion von O von n² auf n mal m, weil ich dann eben unterschiedliche Informationen reduzieren kann. Ich brauche nicht mehr alle Gitterzellen abzusuchen, was klassisch SPH wäre, sondern ich kann sagen, ich habe eine Zelle, ich gucke nur noch in der lokalen Nachbarschaft und damit ist die durchschnittliche Anzahl davon der Partikel in einer Zelle. Ist auch nur rein theoretisch wieder. Das ist quasi auch so ein klassisches Tile-Based Approach, was wir schon vorher hatten, indem wir sagen, in dieser Zelle sind keine anderen Partikel, deswegen brauche ich die gar nicht beobachten. So, das ist einmal hier ein Bild mit Splatting. Das ist das Partikelbild, das ist mit Splatting und das ist mit Margin Cube. Das heißt, er hat hier auch beide mal versucht zu implementieren. Das ist beides mal dieselbe Repräsentationsform, also dieselbe Simulationsstand. Das haben sie gemacht, die haben dann quasi das Glas genommen, haben einmal umgerührt und das wollten sie entsprechend repräsentieren, quasi wie diese Strömung darin dazu führt, dass eben sich einzelne Partikel raustrennen. Und das ist etwas, was man mit einem Splatting relativ gut hinkriegt, was mit einer Triangulation natürlich nicht so schön klappt, weil das Margin-Cube-Verfahren abhängig davon ist, wie die Auflösung dieses Gitters ist. Und das ist beim Splatting jetzt nicht so wichtig. Wir können auch eine Nutzerinteraktion, haben Sie auch gezeigt, das ist wie gesagt jetzt dann die Variante mit dem Triangulisieren, was man gut sieht hier an diesem dreieckigen Tropfen, der darunter fällt, dass man eben dieses Glas schüttelt, das war quasi die Interaktion, die er zugelassen hat, und dann wird es entsprechend simuliert mit 2200 Partikeln, was nicht besonders viele sind. Also allein Avogadro-Konstante werden schon wesentlich mehr. Wir nähern uns dieser Zahl immer näher an, aber wir sind immer noch Meilen davon entfernt. Wie es dann quasi dazu führt, dass sich dann einzelne Partikel darin bewegen, wie die ganze Flüssigkeit. Das heißt, es ist alles nicht vorgerechnet, basiert alles auf dem SPH und erlaubt eben dynamische Interaktion. Bereits 13 Jahre ist das schon her, also das geht immer noch. Auch Eingießen als Effekt, viel mit Wasser. Sie haben auch mit anderen Flüssigkeiten ein bisschen experimentiert, mit C-Viskosen-Sachen, die dann auch anders fließen, die dann eben die Strömung innerhalb des Fluides bremsen, damit das einfach auch anders aussieht. Gut, dieser Müller hat 2006 sich dann gedacht, okay, Fluide kann ich machen, aber irgendwie würde ich gerne noch mehr machen. Und er ist dann auch drüber gestolpert, über das klassische Problem. Eigentlich integriere ich Geschwindigkeiten. Und das, was ich eigentlich wissen möchte, ist, wo liegt das Ding? Ich will ja nicht ausrechnen, welche Geschwindigkeit hat mein Partikel, sondern ich in der Computergrafik und in der Animation, will eigentlich nur sagen, ich war hier, wo bin ich jetzt als nächstes? Und das machen wir ja als Integration über die Zeit, über die entsprechenden Kräfte, die auf dieses Objekt wirken, woraus sich eine Geschwindigkeit ergibt, woraus sich dann eine neue Position errechnet. Die Idee von Position-Based Dynamics ist, ich mache das nur noch positionsbezogen. Klingt irgendwie, warum kommt da jetzt erst jemand drauf und was ist eigentlich der Clou, wie soll das überhaupt funktionieren? Kommen wir erstmal zu den ganz elementaren Vorteilen. Wenn ich quasi wirklich nur die Position berechne, dann habe ich kein Overshooting. Also dieses klassische Problem, hier bin ich, hier möchte ich sein, das wäre mein Wunsch. Welche Kraft brauche ich, damit ich da hinkomme? Ich nehme mal irgendeine, ich lande hier. Ja, und das ist so, was das Federmasse-Dämpfer-System als Problem hat, dass es dann nicht aufhört zu schwingen. Wenn ich Pech habe, ich habe die ideale Konfiguration oder ich bin exakt daneben, das heißt, ich habe eine Resonanzfrequenz, das Ding schaukelt sich gegenseitig hoch, Overshooting. Kollisionen sind auch total einfach. Position hier, ich weiß, wo die nächste Position ist, ich weiß definitiv, ob was zwischendrin ist. Also ich komme da nicht vorbei. Das ist lineares Linienschnitt, den kriegen wir am allerschnellsten. Penetrationsauflösung ist auch trivial. Also an welcher Stelle habe ich denn das Ding jetzt geschnitten zum Beispiel? Also wo habe ich die Wand getroffen? Das ist einfach nur noch eine lineare Rückprojektion des Schnittpunktes. Also ich habe das schon. Und ich kann auch direkt dann sagen, was passiert dann mit diesem Partikel oder mit dem entsprechenden Element, das ich jetzt simuliert habe. Definition. Wir beschreiben also durch n Vertices und m Constraints diese ganzen Position-Based Dynamics. Wir wollen also nicht mehr repräsentieren, quasi, was ist jetzt, wir haben auch noch Geschwindigkeit drin, das brauchen wir natürlich. Wir ziehen den Hasen nur einfach andersrum auf, die ganze Sache, die ganze Chose. Also, Vertex hat eine Position, es hat eine Masse und es hat eine Geschwindigkeit. Und das ist alle Eigenschaften, die wir haben. Wir haben keine Kräfte da drauf, wir haben keine Verknüpfung mit anderen Elementen, sondern das ist erstmal einfach das, was es gibt. Und damit wir diese Verknüpfung wieder reinkriegen, das nennen wir dann Constraints. Die haben eine Kardinalität von n, nj respektive, weil es abhängig davon ist, welches Element das ist. Es gibt eine Funktion, die ist 3n auf r, also r hoch 3nj auf r. Es gibt eine Menge von Indizes, die dann das quasi, welche Elemente sind da dabei? Steifheit, quasi wie hart wirkt das? Und Typ gibt prinzipiell zwei, nämlich Gleichheit oder Ungleichheit. Was heißt das? Gleichheit heißt, ich überprüfe die Vertices, die ich in den Indizes habe, also alle betroffenen Vertices, schmeiße ich in meine Funktion ein und überprüfe, ob die null sind. Dann ist dieses Constraint erfüllt. Ungleichheit ist ein weicheres Konstrukt. Ich nehme also diese Vertices mit den reflektiven Indizes, die ich quasi in dieses Constraint reinschmeiße, in die Funktion. Sie sind größer als 0. Das sind die zwei Bedingungen, die ich habe. Ungleichheit für Kollision wäre zum Beispiel sehr gut geeignet, weil kollidiert ist es dann, wenn es 0 wäre. Interessiert mich eigentlich nur, ob ich nicht kollidiert bin. Also größer gleich 0. Es wird nicht kleiner. So sind die alle dafür. Der Algorithmus an sich ist dann auch relativ einfach. Ich habe hier mal Pseudocode im C++-Style genommen. Wir haben also eine Anzahl von Vertices. Für die Vertices instanzieren wir jetzt bestimmte Eigenschaften, nämlich die Position, die Geschwindigkeit und die Gewichte. Und zwar die Gewichte als Inverses der Masse, weil das brauchen wir immer wieder. Weil das ist quasi der Hauptloop, der immer wieder durchläuft, die einzelnen Simulationsschritte. Für jedes Element aus der Menge n berechnen wir quasi erst einmal externe Kräfte, die darauf wirken. Also wir können auch einfach noch hergehen und sagen, Gravitation wirkt. Einfach Gravitation draufrechnen. Das war's schon. Es gibt einen Schritt, der nennt sich Damped Velocities. Also wir schränken die nochmal ein. Das brauchen sie als Hilfestellung. Dann aktualisieren wir schon. Das ist quasi auch der Integrationsschritt, den wir schon aus dem Partikelsystem gesehen haben. Das ist auch nichts anderes. Wir rechnen einfach diesen Zeitschritt drauf. Hier rechnen wir jetzt dann Kollisionen aus. Die sind wichtig. Nämlich die Constraints mit der Position und dem, also die alte Position und die neue Position. Also wir haben es quasi schon, den Simulationsschritt gemacht. Und jetzt wollen wir eigentlich wissen, hat eine Kollision stattgefunden oder nicht. ja, das Kollisionsergebnis. Das wenden wir dann entsprechend an, also wir sammeln die, das jetzt sollte ein Array sein, anwenden auch wieder auf die Anzahl der Iterationen. Was passiert jetzt, während wir diese Kollision haben? Wir lösen die nicht sofort, sondern wir können das in mehreren Schritten machen. Und das ist die Project Constraints, da komme ich gleich noch drauf, was das heißt. Und am Ende kommt der alle aktualisieren Schritt und dann kommt der Velocity Update Schritt. Also erst am Ende wird die Geschwindigkeit aktualisiert, die wir im nächsten Schritt wieder brauchen. Das war schon alles. Also hier ist nicht wirklich was mit groß anderen Problemen und Sachen drin, sondern wir machen wirklich nur, hier ist die Constraints Projection, das ist das Wichtige, und hier, ob eine entsprechende Kollision stattgefunden hat, die uns identifiziert, ob wir damit irgendwas machen sollen. Am Ende gibt es dann quasi noch den letzten Schritt, den wir jetzt nochmal anschauen hier. Also das ist der eine Subteil, Zeile 6 bis 10. Nochmal hier rausgeholt. Das ist notwendig für externe Kräfte, also wie gesagt die Gravitation, damit die auch funktioniert mit dem System, muss die hier quasi rein, auch mit dem Inversen der Masse, also einfach allgemeine externe Kräfte oder Windfelder zum Beispiel kann ich damit repräsentieren, weil ansonsten ist das ein in sich geschlossenes System und ich könnte nicht anders drauf machen. Das ist auch eine Abbildung, die man nur macht, so weil sich es nicht als ein Constraint darstellen kann. Also solange ich das irgendwie die Partikel untereinander machen kann, dann würde ich das mit einem Constraint repräsentieren. Da das aber nicht als Constraint repräsentierbar ist, was zum Beispiel Gravitation ist, ist das Standardbeispiel, was man hier nennt, eben die Gravitation. Gut, Constraint Projection. Was gibt es? Ich könnte zum Beispiel die Impulserhaltung machen. Das ist ein relativ einfaches. Impulserhaltung ist linear. Also wenn ich es jetzt auf einer Linear mache, nicht im Kreis, ist das dann eben die Summe über alle Massen, über alle Delta-Positionen ist 0. Das wäre eine klassische Impulserhaltung. Also ich lasse zwei Objekte kollidieren und am Ende müssen die gleich sein. Das ist alles, was ich dafür machen muss. Nimm die zwei Objekte, jag sie rein, summiere das auf und überprüfe, ob alle wieder 0 sind. Das war schon. Beim Winkel sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Das heißt, ich brauche dann eben das Drehmoment damit rein, also den Winkel, mit dem ich entsprechend auf dieses Ding mich abwechsle, das ist dann die Winkelimpulserhaltung. Okay, das ist quasi die Berechnung, die ich machen muss. Was heißt das jetzt für mich? Das ist nämlich das, was unter Projektion dann fällt. Ich habe also meine ganzen Positionen, die ich eben in meinen Constraints reinmache. Hier habe ich mal wieder den Laplace-Operator von P, ja, also die Ableitung von diesen ganzen Positionen in dieses P zum Quadrat. Hier wieder da, das ist quasi die Normierung hinten dran. Und das gibt mir dann ein neues Delta von meinen Positionen an. Also das sagt mir quasi direkt die Lösung, wie müssen diese Punkte denn eigentlich formiert sein, damit das ganze Ding wieder in einem Equilibrium sich befindet. Ich kann dazu eine Lösung finden. Das kann ich jetzt mal natürlich mal aufdröseln und mal sagen, okay, für individuelle Massen, wenn die quasi nicht konstant ist, dann ist es natürlich WI ist gleich 1 durch MI, gilt. Ich setze das hier also ein, das ist die Summe über alle. Hier ist wieder meine Constraints-Geschichte und hier ist dann eben die entsprechende Constraint nochmal hinten dran raufgerechnet als Skalierungsfaktor. So, schauen wir uns das jetzt mal an. Das war quasi die Constraint-V-Projection, die uns sagt, okay, da müssen wir irgendwie dieses Constraint auflösen. Und hier haben wir jetzt mal ein relativ einfaches Beispiel. Wir nennen mal ein Constraint zwischen zwei Punkten, P1, P2, und sagen P1 minus P2 minus D. Das ist also eine Gleichheit. Das muss quasi immer auf 0 auflösen. Das heißt, ich gebe einen Punkt rein. In Bezug zum anderen Punkt muss eben mit D irgendwas verrechnet werden. Die Ableitung von dem Zeug sieht dann aus wie folgt. Da kommt dann eben ein N raus. Wenn ich das in Bezug auf P2 mache, kommt minus n raus. Das ist einfach dann auch richtungsabhängig an dieser Stelle. Ich kann das also nicht beliebig rumdrehen und kann dann sagen, n ist dann eben der Abstand zwischen diesen beiden. Daraus folgt für s, wenn ich das dann entsprechend einsetze in diese andere Formel, die wir da vorher hatten, kommt eben das hier raus. Also ich habe dann P1 minus P2 minus d plus beide inverse Gewichte. Dividiert dadurch ist meine Skalierungskomponente. Jetzt brauche ich die finale Korrektur. Also das war ja noch der Punkt, der noch gefehlt hat. Also quasi, wo liegen die Punkte, nachdem ich weiß, das sind die Constraints. Die haben jetzt beide irgendwie wollen an einer neuen Position sein. Ich habe die ausgerechnet. Und jetzt ist die Frage, wo landen die denn jetzt wirklich? Ja, die Frage habe ich euch ja noch gar nicht beantwortet. Die steht jetzt ganz einfach hier. Und zwar, man berechnet die Relativergebnisse zu den jeweiligen Gewichten. Also hier steht W1 ist das Delta für Position 1. Hier ist W2 für das Delta der Position 2. Das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich. Kann ich vorberechnen. Das ist alles das, was ich in einer Simulationsschritt vorberechne. Und nur noch relativ zu den inversen Gewichten skaliere ich die Endposition und weiß quasi, wo die Punkte liegen. Und was haben wir damit gebaut? Richtig, wir haben damit eine Feder gebaut. Das ist eine Feder. Das ist ein Constraint für eine Feder. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen. Wir können da noch so einen Dämpfer reinmachen, wenn wir das wollen. Aber das ist im Prinzip schon ein relativ einfaches System zu sagen, bleib auf diesem Abstand. Jetzt kommen die Iterationen da noch rein. Ich kann dann natürlich sagen, mach die ideale Lösung nach einem Schritt, das ist diese. Oder skaliere mir das über die Zeit, dass das quasi sich wieder da annähert. Und schon habe ich quasi die Kraft, die die Feder ausübt. Das kann ich dann über die Zeit entsprechend machen. Dann, das kommt nämlich dann Einflusstyp und K. Prinzipiell gilt, im Falle der Gleichheit mache ich immer eine Projektion, also quasi rausrechnen, wie muss ich die Punkte relativ zueinander lösen. Bei Ungleichheit Projektion nur, wenn das Ding kleiner 0 ist, also wenn ich es verletzt habe. Alles, was größer als 0 ist, interessiert mich nicht, das ist quasi alles in Ordnung, damit kann ich gut leben. Und wenn es kleiner als 0 wird, dann habe ich irgendwas kaputt gemacht, dann muss ich es reparieren. Und das ist die Projektion, die da passiert. Und dann kommt nämlich jetzt noch die Steifheit hinein. Das ist die abhängig von Zeit und Iteration, was ich gerade gesagt habe. Durch die Iteration kann ich das beeinflussen. Und es ist einfach eine lineare Anwendung via Multiplikation. Lustig, weil ich das iterativ mache, ist das ja quasi eine Summation, was ja faktisch eine Multiplikation ist, weil ich einfach immer dasselbe aufmultipliziere. Darauf multipliziere ich, ist quadratisch, ist nicht linear. Sollte man nur beachten. typischerweise habe ich nach n Iterationen einen Fehler von 1 minus k hoch n mal Delta p. Also ich habe eine klassische Fehlerfortsetzung. Wenn ich quasi die Steifheit weglasse, eine Iteration mache, dann ist es genau Delta p. Ja? Weil dann fällt das entsprechend weg. K gleich 1 hoch 1 ist Delta p. Kriegen wir hoffentlich noch hin. Und je mehr ich quasi mache, desto mehr weiche ich vom Originalergebnis ab. Weil ich das immer versuche, mehr anzunähern und weil ich immer mit diesen relativen Gewichten zueinander versuche, das zu lösen, werde ich dann nur approximativ rankommen. Ich habe also nicht mehr die Originalposition. So, daher kann ich das entsprechend ausrechnen und bekomme dann am Ende diesen Fehler raus und kann dann sagen, Delta P von K' ist 1 minus S, ist dann eben 1 minus k und k definiert mir quasi, wie nah ich dann dran bin. Und das ist genau, wofür k im Endeffekt steht. Also damit kann ich das machen. Quasi, wie groß ist der Fehler, den ich tolerieren kann, um dahin zu kommen? Und das ist der einfache Faktor, unabhängig von den Iterationen, wie kann ich das annähern? Ich habe eine feste Anzahl von Iterationen, ich möchte trotzdem irgendwie mich immer mehr annähern und dafür habe ich eben dieses k, das es mir dann erlaubt, so peu à peu dahin zu kommen. Wenn ich dann sage, es ist 0,9, dann bin ich relativ schnell am Ergebnis. Ist es 0,1, dann komme ich sehr langsam an mein Ergebnis. Andersrum. Ich mache sie jetzt mal falsch. Gut. Die Kollision. Das ist jetzt noch so ein Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, der aber noch wichtig ist. Das heißt, wenn ich herausfinden möchte, ob ein Vertex mit irgendwas kollidiert, also man merkt, ich bin noch nicht bei Polygonen, ich mache das erstmal nur auf Vertex-Ebene. Für Polygonen kommt das nämlich dann ganz einfach. Für jeden Vertex kann ich einen Strahl definieren, x zu pi, also von aktueller Position zur neuen Position. Das ist ja relativ einfach. Ich glaube, das ist keine Schwierigkeit für jemanden von euch. Und den Schnittpunkt mit dem Objekt qc, falls er existiert, kann ich entsprechend auch sehr einfach bestimmen. Es ist einfach Geradengleichung ausrechnen, kommt am Ende raus. Das ist ein kontinuierliches Problem, was wir haben. Es ist also nicht, ich habe auf einmal Kollision und auf einmal nicht, sondern es ist ein klassisches Kontinuumsproblem. Das heißt, irgendwann bin ich an dem Objekt und dann treffe ich das. Ansonsten habe ich immer quasi einen Abstand zu diesem Objekt. Das ist also ein Ungleichheitsconstraint, das ich dann entsprechend ausgleichen kann. Also wenn ich das kontinuierlich mache, mache ich so ein Ungleichheitsconstraint und statisch kann ich das auch lösen, quasi als fixe Sofortlösung. Ist das auch mit QS ist nächster Oberflächenpunkt, den ich dann direkt einfach reinnehmen kann. Kontinuierlich an der Stelle heißt, der Punkt kann sich bewegen. Ich hab's wieder. Entschuldigung. Und QS ist quasi jetzt eine feste Wand, die bewegt sich nicht. Das sind die zwei Fälle, die man untersieht. Aber man sieht auch hier, beide Constraints sind quasi so definiert. Die müssen dann also kleiner gleich 0, größer gleich 0 sein. Nur wenn sie kleiner 0 sind, dann betrachte ich sie. Und was hat man hier? Das ist also die normale von dem Kollisionspunkt minus Skalarprodukt von dem Ding. Das ist also der Winkel, der zwischendrin ist. Also wenn ich quasi das Ding getroffen habe, dann ist das Ding 0. Und das ist genau das, was rausfällt. In beiden Fällen sage ich, K ist gleich 1, weil ich will es sofort auflösen. Ich will nicht irgendwie approximativ sein. Wenn ich mit irgendwas kollidiere, muss ich das sofort wissen. Ich muss sofort die richtige neue Lösung rauskriegen. Und der statische Fall unterscheidet sich bei der Reprojektion dann nochmal, dass halt eben das statische Objekt sich idealerweise nicht wegbewegt, sondern nur der eine Punkt, nicht beide Punkte auseinandergehen. Das ist eigentlich das, was wir gerne hätten. Gut, bei beweglichen Kollisionen, also das ist bei dem kontinuierlichen Fall, brauchen wir die Impulsehaltung. Wir hatten ja schon das Beispiel. Beide Objekte befinden sich in einem Solver, das ist natürlich, was wir total super finden. Ja, also wir rechnen das aus und rechnen für beide sofort die neue Position und müssen nicht noch irgendwie was mit unterschiedlichen Systemen abgleichen. Wir haben Q, das sind Punkte von einem Objekt, und P1, 2, 3 ist ein Dreieck von einem anderen Objekt. Jetzt sind wir schon bei Dreiecken. Hier kommt wieder ein neues Ungleichheitsconstraint rein, das mir quasi die Impulserhaltung dann löst, beziehungsweise die bewegliche Kollision. Also hier der Punkt und das Dreieck plus minus mal das entsprechende Skalarprodukt. Das ist hier, was wir ja hier haben. Das Kreuzprodukt an dieser Stelle ist die Oberflächennormale, hoffentlich, wenn es ein Dreieck ist. Dann ist es ja quasi auch das, was wir vorher schon hatten. Es ist einfach nur auf Dreiecke bezogen. Das heißt, das ist genau dieselbe Form, die hier steht, haben wir hier unten nochmal. Nur, dass wir halt einfach einen Eckpunkt als statisch ansehen, also als bewegliches Objekt. Gut, das heißt, wir spannen die Ebene auf. Wir wissen, der Dreieck ist ein Planar, das ist eine schöne Eigenschaft. Das nutzen wir ja immer wieder. Hier kommt das gerade auch nochmal. Und jetzt kommen wir zum lustigen Fall. Wie kann ich ganz einfach Stoffe repräsentieren? Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür ein Constraint, derart, dass ich sage, zwei Positionen sind eben verbunden mit einer Ruhelänge. Das kennen wir schon. Feder. Und für adjazente Dreiecke möchte ich eben Bending repräsentieren. Das kann ich dann eben durch ein Bending-Constraint repräsentieren, das eben ein Kosinus von der relativen Biegung zueinander repräsentiert. Also Dreieck 1, 2, 3. Wie klappt das zusammen? Und hier dann quasi, wie klappt das nächste Punkt zusammen? Also wie biegen die sich jeweils relativ zueinander? Ich nehme zwei hier, dritter Punkt, vierter Punkt, und die zwei müssen gleich sein. Ansonsten habe ich irgendwie ein Bending gemacht. Dann habe ich dann noch hier ein Sigma 0, das mir dann eben ein sagt, okay, wie groß darf das quasi sein? Das ist ein klassisches Ungleichheitsconstraint an dieser Stelle. Ich lasse quasi eine bestimmte Toleranz zu, aber erst wenn es zu weit sich auseinanderbiegt, dann mache ich irgendwas dagegen. Und damit kann ich dann eine Puppe simulieren. Ich habe leider das Video nicht runtergeladen, ich schäme mich auch im Grunde im Boden. Sieht relativ lustig aus, das ist eine Stoffpuppe, die quasi durch ein Zahnrad durchgequetscht wird. Das heißt, das wird einmal quasi als ein Stoff repräsentiert, der in sich geschlossen ist, der quasi keine Kräfte mehr hat. Und ich lasse das einfach durchfallen, da biegen externe Kräfte da drauf und dann formt sich das dann einfach so durch. Das ist alles in einem selben Solver drin. Da wird nicht nochmal was irgendwas drauf berechnet. Das braucht man einfach nicht mehr. Was sehr schön ist, falls Stretchung, ja, ich habe es mal wieder überlesen, hatte ich letztes Jahr auch schon drin. Irgendwie diesen Typo finde ich nicht. Falls die Streckung größer ist als ein Grenzwert, das kann ich ja auch reinmachen. Also gerade auch bei diesen Abständen zwischen den einzelnen Constraints. Ja, wenn ich da sage, okay, die zwei Positionen relativ zu der Ruhelänge zueinander, wenn ich da sage, okay, das geht über einen Grenzwert hinaus, dann nehme ich diesen Constraint und lösche es. Was ist das Resultat? Es reißt. Das ist alles, was ich machen muss. Ich muss keine Datenstruktur verwalten, hinten dran mit löse ich hier die Federn auf, sondern ich habe einfach nur eine Menge von Constraints, die parallel existieren, die ich einfach sehr schnell verwalten kann. Lösung was dann passiert, eben die Aufteilung der Vertices. Und das ist dann so der klassische Anwendungsfall, wie man eben solche Stoffe zerlegt. Damit das dann auch runterfällt, brauchen wir mit der Gravitation, aber das ist alles das Klassische. Das heißt, hier auch eine Kollision mit einem statischen Objekt, beziehungsweise mit einem dynamischen Objekt an dieser Stelle. Nur so viel Kraft wirkt das darauf nicht auf, weil die Masse von dieser Kugel einfach so gigantisch groß ist im Vergleich zu dem, was ein Stoff wiegt. Das ist dann auch dann einfach die relative Gewichtsverteilung dazu. Da kommt dann auch die Impulserhaltung, kann ich als Konstruent einfach reinmachen. Und das passt dann schon alles. Was lustig ist, ich kann auch quasi so einen Ballon machen, der quasi kein Ballon ist, sondern irgendwie so ein komisches Vieh. Wie kann ich das repräsentieren? Das ist relativ einfach. Ich nehme eigentlich alle Dreiecke. Und alle Dreiecke sind derart entsprechend zusammen gemacht, dass quasi die Summe über alle Dreiecke mal diesen Skalarprodukt minus K-Pressure V0, also das Initialvolumen, eben in einem entsprechenden Gleichgewicht stehen. Das ist also ein Gleichheitskonstruent in dem Fall. Heißt, wenn ich also diesen Pressure-Faktor hochschraube, irgendwie multipliziere, dann müssen sich die Dreiecke neu positionieren, um diesen Druck auszugleichen. Ich habe also eine Variable, um quasi mein Objekt aufzublasen. Finde ich schon sehr fancy. Vor allem, wenn ich euch dann gleich zeige, wie das mit viskoelastischen Objekten geht, ist das schon ziemlich nett. Das ist so quasi das, was man sehr einfach durch Constraints repräsentieren kann, was mit einem Federmasse-Dämpfer-System natürlich auch funktioniert. Also die ganze Logik, die hinten dran steht, funktioniert auch mit klassischen Animationsmethoden über Kräfte. Das heißt, wir haben das Rad nicht neu erfunden, wir haben es einfach nur anders beschrieben, um die Welt ein bisschen schöner zu machen, sage ich mal. Interessant wird es dann, wenn ich sage, ich mache Parallelisierung. Es war ein Kollegen, den habe ich auf einer Konferenz kennengelernt, den Marco Francatelli, er hat eine schöne Idee gehabt, nämlich ich identifiziere in einem Graphen die einzelnen Knoten, die ich habe. Es sind ja schön, Dreiecke sind ja aufgespannt, ein kompletter Graph an dieser Stelle. Ich identifiziere die quasi nicht miteinander verbunden sind direkt. Was heißt das? Alle die nicht direkt miteinander verbunden sind, kann ich in ein eigenes Cluster reinhämmern. Ich hoffe, jeder von euch weiß, dass das ein NP-vollständiges Problem ist. Aber es gibt gute Approximationslösungen, die das machen. Mit dem Ergebnis, ich kann alle, die gleich koloriert sind, auch gleichzeitig parallel berechnen, ohne dass das PBD ungültig wird. Was auch ein sehr großes Problem zum Beispiel von Federmasse-Dämpfer-Systemen ist, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. Also ich kann die Feder stauchen, kein Thema, oder entsprechende Constraints haben, und ich kann den Rest, die quasi die unabhängig von dieser einen Feder sind, kann ich auch parallel berechnen. Da die Constraints ja unabhängig davon wirken, kann ich das entsprechend machen. Das heißt, das pflanzt sich dann entsprechend durch das System durch und erlaubt halt eben viele Knoten auf einmal zu berechnen, die ansonsten eben sequenziell abgearbeitet worden wären, wo man dann sagt, ich gehe von P1 bis P6 und hier kann ich eben die drei zusammen machen, ich kann die drei zusammen machen, die zwei. Und dann habe ich noch den einen da hinten. Ist nicht die beste Aufteilung, ist ein approximativer, ist in dem Paper auch beschrieben, wie das funktioniert. Wie gesagt, ist nicht die optimale Lösung, sondern ist nur ein approximativer Greedy-Algorithmus, weil anders wird man das, glaube ich, nicht handhabbar hinbekommen. War auf jeden Fall sehr lustig, er hat dann auch auf dem Laptop repräsentiert, wie er so 80 Tori runterfallen, dass sie dann alle rumgewabbelt haben. Das sah auch sehr lustig aus, also dafür, dass das ein Laptop war. Und das klassische Problem irgendwie dann schon bei einem anfängt, schon richtig in die Knie zu gehen, ist das schon sehr gut. Gut. Schön. Ich bin im Zeitrahmen. Finite Elemente für Viskoelastizität. Im Englischen wird übrigens nicht Viskoelastik gesagt, sondern Viskoplastik. Die haben da irgendwie einfach eine ganz andere Vorstellung von dem Zeug. Wir sind immer noch sehr elastisch. Die Amis, die sind dann schon gleich knallhart verformt, da tut sich nichts mehr. Aber typischerweise ist es natürlich die Vermischung von elastischem und viskosem Materialverhalten. Also ich möchte irgendwie irgendwas, was ich verformen kann, aber auch sich quasi in den Originalzustand zurückverformen kann, bis zu einem gewissen Grad. Das ist so klassische Anwendung von Plastik. Ich kann das Ding schmelzen und nachdem es wieder abgekühlt ist, ist es fest. Das ist viskoelastisch. Also ich kann es flüssig machen, Ich kann das biegbar machen, ich kann es auch festmachen. Das sind die verschiedenen Eigenschaften, die ich mit einem Material repräsentieren kann. Ich kann natürlich auch andere Sachen damit machen. Ich kann natürlich ganz klar die ganze Elastik weglassen. Dann habe ich einfach permanente Deformationen. Ich kann sie quasi wieder elastisch machen, dann sind es temporäre Deformationen. Das ist so typisch elastisch. Ich kann strukturelles Versagen damit repräsentieren, mit so Viskoelastizität. Also wann fängt das Ding an, wirklich dann zu reißen oder zu brechen. Was man dann eben auch für Stabilitätsuntersuchungen macht. Also gerade so Betonblöcke untersuchen ist so ein klassisches Fall von, ich nehme flüssigen Beton, lasse ihn aushärten und dann gucke ich mal, wie stabil das Ding ist. Crash-Simulation auch sehr toll, weil sich Metall halt auch biegen kann. Hochtemperatursimulationen sind extrem spannend. Gerade wenn man dann so einen Hochdruckofen hat und dann irgendwie da drin irgendwelche Dinge passieren, ich kann halt mal nicht so nebenbei reingucken und mal sagen, ja, was machst du, lieber Stoff, denn gerade da drin? Das muss man leider simulieren. Also, sonst funktioniert das nicht. Und dynamische Probleme mit hohem Stress, also mit hoher Spannungsanteil, sind auch, was ich mit einem solchen System mit finiten Elementen repräsentieren kann. Und in der Animation haben wir viele schöne Anwendungsfälle. Wir können zum Beispiel den Stamford Bunny nehmen und ihn zerfließen lassen. Das hat ein Bugteil, ich will ja immer mal was anderes sagen, schon gemacht 2007. Das ist auch das Verfahren, das ich euch vorstellen werde. Das heißt, er sagt dann einfach, das kann eben in einem gewissen Rahmen, können die Elemente auseinanderfließen. Weitere Anwendungsfälle, Shampoo ist auch so ein ganz schönes Liquid, was das relativ gut kann, weil es so schön klebrig ist, es ist sehr viskos. Lehm, dann ist dann schon wieder ein bisschen fester. Schleim, jeder liebt Schleim. Tropfen, gerade auch so Blobby Objects, ja, wenn wir beim Schleim sind. Und vor allem nicht-Newtonsche Flüssigkeiten. Kennt jemand nicht-Newtonsche Flüssigkeiten? Mal googeln. Das ist sehr faszinierend, was man alles so mit Mais und so einem Lautsprecher machen kann. Das sieht sehr, sehr lustig aus. Kann ich ja auch gleich nochmal googeln. Das sind klassische nicht-Newtonsche Flüssigkeiten. Viskoelastizität ist ja also jetzt hier, was ich euch vorstelle, ist die Arbeit von Bugteil von 2007. Ausgehend von Lagrange-finiten Elementen definiert er dann die Definition von Viskoelastizität, was die in diesem Kontext heißen, und leitet eine Tetraederdarstellung ab. So, was sind die Lagrange-finite Elemente-Methode? Das heißt, wir haben ein Tetraeder-Mesh, also ein klassisches Tetraeder. Wir definieren darauf eine Matrix, die wie folgt geartet ist. Das heißt, diese Matrix ist relativ P1 zu P0, P2 zu P0, XYZ, P3, ist dann entsprechend die ganze Matrix, die hier zusammenfliegt. Und wir definieren daraus die sogenannte Basismatrix, die die Inverse von diesem X0 ist. Also das wäre die erste Transformationsmatrix, die wir beschreiben. Das heißt, das sind alle Punkte relativ zu dem Basismesh, sind dann irgendwie identifiziert. Wir wissen also die Abstände von jedem Eckpunkt zueinander, die sind alle da drin kodiert. Sind alle relativ zueinander. Das heißt, wenn ich das Ding anfange zu verschieben, bleibt diese Matrix gleich. Mache ich für jedes Tetraeder, ist schon mal ein Haufen Daten. Brauchen wir aber. Was wir jetzt haben, ist nämlich eine Deformation von X. Das heißt, die einzelnen Eckpunkte haben sich relativ zueinander bewegt. Das ist eine Deformation, ansonsten hätten wir einfach nur eine Translation gemacht. Daraus berechnen wir den Deformationsgradienten. Der Deformationsgradient ist nichts anderes als die Änderung der X, also der Vektoren in Bezug auf U, ist dann also X mal Beta. Also quasi, wie hat sich unsere Ursprungstransformationsmatrix zu der aktuellen Transformationsmatrix verändert? Wo sind diese Gradienten? Wo ist etwas passiert? Das ist diagonalisierbar mit Rotationen U und V. Dann bekommen wir quasi darauf die diagonalisierte, den diagonalisierten Deformationsgradienten F Dach, der dann relativ zu den Rotationen steht. Das heißt, ich kann die Rotationen einfach rausxen und dann sagen, okay, wie haben sich die Vertices wirklich relativ zueinander bewegt und nicht, wie haben sie sich da drin rotiert, weil sonst sehe ich das nicht mehr. Was wir dann brauchen, ist den sogenannten Piola-Kirchhoff-Stress, also ein Einfluss von Kraft darauf, der sich dann eben mit dieser diagonalisierten und der Einheitsmatrix berechnet, plus den Trace auf dieser, die dann eben zusammengerechnet werden. Und die zwei Faktoren hier drin, das μ und Lambda, sind Materialeigenschaften. Also wie stark verhindere ich zum Beispiel, dass ich irgendetwas verformen kann. Daraus folgen dann entsprechend natürlich auch Kräfte auf die einzelnen Knoten. Die kann ich dann entsprechend auch wieder diagonalisieren, ne, wenn ich hier dann das P' habe, was ja dasselbe ist. Also hier habe ich quasi die undiagonalisierte Variante wieder und summiere über diese flächengewichteten Normalen auf. Das ist, kommt, wird gleich noch zum Problem, aber das machen wir dann. Also die jeweiligen Flächenanteile, je größer sie ist, desto mehr ist die abhängig von diesem Einfluss des Piola-Kirchhoff-Stress. Das Elastizitätsmodell, was jetzt quasi verwendet wird, ist ein multiplikatives Modell. Das heißt, es hat sowohl elastische als auch plastische Anteile, die mit einem, wer hätte es gedacht, mal miteinander verrechnet werden. Das heißt, wir können das entsprechend aufteilen in elastische Deformation und plastische Deformation. Prinzipiell gilt, die Determinante von FP, also von den plastischen Deformationen, ist 1. Ich kann kein Volumen zerstören. Das ist etwas, das legt eher als Kriterium mit hinein, damit es so schöne Fließeigenschaften kriegt und nicht irgendwie einfach in sich zusammenfällt. Also es wäre eine plastische Deformation, ich stauche das beliebig zusammen. Hier könnte man dann auch wieder mit SPH-Methoden zum Beispiel anfangen und sagen, ich versuche eben ein bestimmtes Level zu erhalten oder du kannst eben nur über eine Dichtefunktion das machen, um eben ein Minimallevel zu machen. Hier ist einfach Brute Force, Volumenhaltung drin und dann kann ich das repräsentieren. Wie zum Beispiel plastische Dehnung. Also ich fange an, das Ding auseinanderzuziehen, ist dann eben eine plastische Verformung, auch wieder diagonalisiert über die Determinante dieser plastischen Verformung, hoch ein Drittel mal das ist dann eben hoch Gamma und dann kann ich dadurch eben dann sagen, wie verforme ich das. Das ist einfach so repräsentiert. Gamma ist hierbei eine Funktion. Jetzt kommen wir quasi, wie kriegt diese Verformung überhaupt ihre Gestalt? Das ist dann, was Gamma sagt. Wir haben also eine aktuelle Spannung, den Current Stress. Wir haben eine Fließgrenze, den Yield Stress. Die Fließgrenze ist gerade bei Materialeigenschaften besonders wichtig. Das ist da, wo das Material anfängt zu versagen. Ja, das ist, was Materialwissenschaftler immer wissen wollen. Ab wann hört denn jetzt was auf, irgendwie noch fest zu sein? Ja, also wenn es bricht, dann fließt es eigentlich. Dafür brauchen wir nämlich auch den Fluss. Und wir haben noch zwei Faktoren für die Härte. Also wie stark wirken die jeweiligen Kräfte aufeinander. Und das wird dann eben aus dem Minimum aus diesen zwei Elementen herausgeholt. Maximal kann das Ganze 1 sein. Das ist auch mal so festgelegt. Weil das eben hier in der Formel sonst wenig Sinn macht. Gut. Alpha speichert in dem Fall eben inkrementell die Norm der Spannung. Einfach mal rein. K beeinflusst die Härte. Ist das Ding positiv? Ist es sehr hart? Ist es negativ? Ist es weich? Das sind einfach nur zwei relative Werte, die wir hier speichern müssen, um das rauszukriegen. So, wenn wir jetzt also dieses Teil plastisch deformiert haben, ich meine, elastisch ist ja relativ langweilig, da passiert ja nicht viel, das biegt sich dann einfach wieder zurück, das kann ich auch über einen Zeitgradienten steuern. Also die plastische Deformation mache ich also eine Aktualisierung von Beta. Warum muss ich das machen? Meine Basisdeformation ist ja nicht mehr dasselbe. Also die Basisreparation hat sich geändert. T3-Eder zum Beispiel oben eingestaucht. Das soll ja nicht wieder zurück, ja, weil ich dann irgendwie bei der Zeit sage, das verformt sich wieder zurück, sondern soll auch da unten bleiben. Also, was muss ich machen? Mein Beta ist dann dementsprechend das alte Beta, die alte Ursprungsform, diagonalisiert mal das Inverse von dem plastischen Verformung, die ich angewendet habe. Wird zusammen multipliziert. Oh. Problem. Jetzt wird es gefährlich. Das Objekt hat keinen Ruhezustand mehr. Also ich kann nie wieder sagen, nach dieser Operation weiß ich nicht mehr, wie mein Objekt aussah. Das ist weg. Ich habe es ja verformt. Ich weiß dann aber nicht mehr, was mal früher war. Also ich müsste dann quasi eine Historie über die ganzen Betas aufbauen. Macht wenig Sinn. Zweites Problem, das Inverse ist nicht mehr konsistent. Und das ist ziemlich übel. Das hat nämlich dann Auswirkungen darauf, was heißt denn das eigentlich für die Tetraeder, da kommen wir gleich drauf. Dementsprechend, was ich auch machen muss, weil ich den Tetraeder verformt habe, muss ich die Flächengewichte normal neu berechnen, weil sich ja wahrscheinlich die Fläche der anliegenden Seiten verändert hat. Weil ich habe ja das Ding verformt. Also muss ich die normalen neu berechnen. Und das ist jetzt quasi das Remeshing, was bei einer sehr hohen Deformation passiert. weil es besser ist, so man sagt, das ist schlecht konditioniert. Das heißt, ich habe eine sehr schlechte Repräsentation des eigentlichen unterliegenden Meshes. Lösung, ich mache ein neues. Das ist ein Optimierungsproblem. Das hat in dem Fall hat er die Variante von AliS von 2005 genommen. Und was machen wir? Wir lesen das Basis-Grenzmesh ein, also quasi wie sieht das Objekt gerade aus. Ich berechne ein Größenfeld Eta. Ich mache eine initiale Schätzung von XI in dem Gradientenmesh. Das ist einfach eine schöne Variable. Und dann kommt jetzt also eine initiale Schätzung der Dreiecke, der Tetraeder drin liegen. Und dann mache ich eine Delaunay-Triangulierung und verschiebe X auf die optimale Position. X Stern. Und Konvergenz oder Abbruch. Das heißt, ich habe dann quasi das äußere Mesh ideal angenähert, das ich schon mal hatte. Ich mache das ja quasi neu. Und dann berechne ich auf dieser Basis meine Tetraeder da rein. Das ist ein inkrementelles Verfahren, relativ einfach, deswegen brauche ich das nicht beschreiben, indem man dann einfach die neuen Positionen in dem Volumen bestimmt und dann sagt, okay, ich verknüpfe das einfach auch nach einem Delaunay-Verfahren und kriege dann schöne, einfache Tetraeder raus. Ich habe also nach Delaunay die gesamte konvexe Hülle, kann daraus Tetraeder bauen, aber Problem, ich habe viele Tetraeder, die außerhalb von einem nicht konvexen Objekt liegen. Ja? Also die muss ich löschen. Die sind quasi, wenn ich ein nicht konvexes Objekt habe, dann habe ich da vielleicht Elemente zwischendrin liegen. Die will ich nicht, die gehören da nicht rein. Also muss ich erstmal Elemente entfernen, die sowieso prinzipiell außerhalb des Meshes liegen. Ich muss schlechte Tetraeder identifizieren und ich muss vielleicht Elemente auch vertauschen. Das ist ein Problem der Mannigfaltigkeit an dieser Stelle, wenn ich sonst irgendwie Unregelmäßigkeiten einführe. Was ist ein schlechter Tetraeder? Barkteil hat da Definition von Cheng et al. Genommen. Einmal gibt es Slivers, das sind vier kleine Diederwinkel. Sliver, das Ding ist also Blatt, so ein Sliver halt, hat quasi kein Volumen. Es gibt Caps, Dreikanten mit einem kleinen Diederwinkel, die sind halt irgendwie so gestaucht, wie sie hier aussehen. Splinters, das sind solche Rauten. Und Wedges, das sind solche Objekte. Das heißt, das sind keine guten Tetraeder. Die geben kein schönes, homogenes Bild ab. Die kann man dann auch wesentlich besser durch andere Tetraeder repräsentieren. Das ist die Idee, die hinten dran steht. Problem. Löschen ist da auch nicht immer möglich, gerade bei Sliver, zwei Flächen teilen sich die Kante mit einem großen Diederwinkel. Also ich habe jetzt quasi eine oder einen riesen Diederwinkel drin ist, also der dann riesen Volumen aufspannt. Löschen ist auch nicht immer möglich bei den Caps. Gibt es die Flächeninzidenz zu drei kleinen Diederwinkeln, ist auch auf der Oberfläche. Das kann natürlich sein. Dann haben wir noch das Problem, bei den Splinters irgendeine Fläche ist auf der Oberfläche. Also wirklich quasi diese Grenzfälle, wenn quasi das wirklich an diesem Grenzvolumen liegt, auf dieser Mannigfaltigkeit, kann ich nicht einfach hergehen und sagen, ich lösche jetzt hier ein Tetraeder raus, weil da habe ich einfach eine Lücke auf einmal reingemacht, die nicht drin sein sollte. Bei Wedges gibt es auch eine Fläche des Inzidenz vom kleinsten Diederwinkel ist auf der Oberfläche. Das sind also alles diese Grenzprobleme, die entstehen, wenn ich eben Tetraeder versuche zu löschen, die Teil der Oberfläche sind. Das Initialtriangulierung, die ich gemacht habe. Gut. Das sind Sonderfälle, die kann man auch lösen. Größtenteils lassen sie solche Fälle einfach drin. Aber man schmeißt dann immer noch so gut 70-80% der Tetraeder weg, die schlecht sind. Also das ist immer noch sehr effizient. Dann kommt jetzt das größte Problem, was wir haben. Wir haben quasi ein altes Tetraeder-Mesh mit einer Oberflächenrepräsentation und wir haben ein neues Tetraeder-Mesh mit einer anderen Oberflächenrepräsentation. Wir müssen alle Daten überführen. Für jedes Element haben wir ja, also für jedes Tetraeder, haben wir ja unsere Deformation, f, und die summierte, dafür war nämlich dieses aufkumulierte Einflussfaktor Alpha. Was machen wir jetzt? Also das wollen wir quasi haben. Wir suchen im überlappenden Tetraeder im alten Mesh, wir machen also eine Reprojektion in das alte Mesh, setzen das quasi auf das Volumendurchschnitt oder respektive den Anteil, den wir überdecken, gewichtet mit dem Überlappungsvolumen, ne? Durchschnitt mit Überlappungsvolumen, aktualisieren Beta und berechnen dann die flächengewichtete Normale dazu. Pro Knoten, also für jeden Tetraeder haben wir das gemacht, für jeden Knoten brauchen wir zum Beispiel noch weitere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit. Liegt dieser Knoten innerhalb des Volumens? Also quasi dem alten Volumen finden wir, das kann ich einfach baryzentrisch interpolieren, das ist überhaupt kein Thema. Liegt das außerhalb, muss ich natürlich irgendwo im den nächstbesten, den ich irgendwo habe, aus dem alten Mesh nehmen. Quasi wenn ich da irgendwie rein zufällig jetzt mal nichts habe. Ein Dreieck hier, ein anderes Dreieck da und die Punkte passen nicht zusammen. Okay, da muss ich dann eben extrapolieren, beziehungsweise interpolieren in dem alten. Gut, was kann man damit dann Schönes machen? Also gibt es, wie gesagt, auch ein schönes Video, wie dieser Bunny da die Treppe runterfällt und sich immer mehr verformt. Ich kann es dann gleich nochmal googeln. Auf jeden Fall kann man dann entsprechend einfach zum Beispiel Tetraeder damit simulieren, die dann schön auseinanderfallen und dann ineinander zerfließen und quasi wie so Knete miteinander verschmelzen. Oder ich lasse eben so ein Bunny darunter fallen, das sich dann total verformt. Und das Lustigste, was er gemacht hat, ist, dass er einen Teigstern geformt hat und hat diesen Teigstern quasi auch simuliert. Das heißt, das ist quasi, was passiert, wenn dieser Teigstern herunterfällt, auf den Boden klatscht, sich verformt, das ist dann schon wieder der plastische Anteil hier drin und dann fällt das Ding um, dann formt er sich ja wieder ein bisschen aus. Also was so Teig so typischerweise tut. Und dann lässt man das einfach mal simulieren, nimmt genug Tetrameter-Elemente in diesem Fall, lässt das Ding da runterfallen und das verformt sich auf dem Boden, dann fällt das nach hinten um, rein zufällig, weil ich habe einfach so schön fallen lassen, dass das ein bisschen nach hinten geknickt ist und dann formt sich das auch wieder zurück. Und man sieht schon, allein für diese Methode, das ist schon sehr nah an dem, was man eigentlich erwarten würde, was eben dieses, was diese Art von Material repräsentiert. Und das kommt schon sehr nah da dran. Das ist auch ein Verfahren, darf man nicht vergessen, das ist auch schon fast wieder 10 Jahre alt. Gut, möchte ich euch nicht länger mit Plancker Theorie und Napler-Operatoren in den Schlaf wiegen. Deswegen jetzt quasi der Rückblick nochmal, was haben wir heute gemacht? Wir hatten die Partikelsysteme, wie sie auf der GPU funktionieren können, wo sie quasi auch mit sehr, sehr hoher Parallelisierungsleistung einfach auch noch effizient sein können, ohne jetzt auf irgendwelche Spatial-Optimierungen einzugehen, dass ich sage, ich zerlege das in irgendwelche Cluster oder sonst irgendwas. Zweite Methodik, die Smooth Particle Height Dynamics für Fluide haben wir es gemacht. Das heißt, wie repräsentiere ich überhaupt diese Partikel, um hydrodynamische Effekte zu repräsentieren? Wie funktioniert die Oberflächenspannung? Wie funktioniert Viskosität? Wie kann ich das entsprechend alles unter einen Hut bringen und möglichst exakt simulieren? Zweiter Punkt, dritter Punkt, dann eben Position-Based Dynamics als Berechnungsalternative zu klassischen Beschleunigungsverfahren, die man hat. Das heißt, ich berechne nicht mehr Kräfte, sondern ich berechne rein die Position, weil das ist das, was uns in der Animation hauptsächlich interessiert. Dementsprechend hier die Lösung zu sagen, ich wende nur noch Beschleunigungen drauf an und bekomme neue Positionen, indem ich Constraints löse. Und aufgrund der Deltas kann ich dann sagen, so schnell war dieses Objekt. Und am Ende finite Elemente-Methoden, einfach mal einen Einblick. Man redet immer über finite Elemente, man sieht sie dann meistens dann doch nicht. Was sind schöne Anwendungen, nebst Crash-Simulationen, die man machen kann. Eben zum Beispiel Viskoelastizität von verschiedenen Objekten, die sich dann eben aufteilen in einen elastischen Stoß und einen plastischen Stoß, die dann wirklich zu einer Deformation des Objektes führen. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und komme zur klassischen. Gibt es noch Fragen?